Geht's euch allen gut? Ihr seht aus, als würde es euch gut gehen, das ist schön. Ja, wir gehen heute ein sensibles Thema an. Es wurde ja schon angekündigt. Und zwar stellen wir uns heute die Frage, wurde die Erde in 7 Tagen erschaffen oder nicht? Ja, also es geht um die Entstehung der Erde. So, und das ist ja ein relativ sensibles Thema, das vielleicht so ein bisschen an den Grundfesten eurer Weltansichten rüttelt. Ja, also es ist ein sehr, es geht so vielleicht ein bisschen an blanken Nerv vielleicht sogar bei manchen. Ja, fühlt sich ein bisschen sehr empfindlich alles an. Und ich sag vielleicht halt auch ein paar Sachen, die ihr noch nie so gesehen habt. Okay, und das ist alles, das ist mein Ansatz, das sind jetzt meine Sichten, die haben sich auch über die Jahre gewandelt, kann ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich will einfach heute euch mal so Status Quo mitgeben. Und meine Bitte ist nur, egal was ihr hört, nicht sofort zustimmen, aber auch nicht sofort ablehnen. Ja, also wenn ihr sofort zustimmt, ist schlecht, und auch wenn ihr sofort ablehnt, ist es schlecht, sondern in der Bibel steht ja, wir sollen alles prüfen mit dem Wort. Ja, und vielleicht hätte auch manche Sachen, die gefallen euch nicht so, manche gefallen euch, man soll das Gute behalten und das Schlechte wegwerfen. Deswegen schreckt nicht sofort zurück, sondern das einzige Ziel, das kann ich schon von heute vorwegnehmen, ist eigentlich von dem Thema heute, dass ihr vielleicht nochmal ein Thema aus der Bibel neu aufgreift und einfach tiefer ins Wort geht, mal an die Rohquelle geht und euch das anschaut. Ja, das wäre heute so das Ziel von dem Ganzen. Aber so, ja, wenn wir die Sicherheitsvorkehrungen, also alle sind vorbereitet. Eigentlich hätte ich heute irgendwie ein Headset anziehen müssen, damit ich irgendwie das abwehren kann, wenn irgendwas bekommt oder so. Aber ja, also ihr seid alle ready, das ist gut. Dann können wir loslegen. Also im Grunde, grundsätzlich gibt es ja 2 große Lager. Ne? Es gibt den Kreationismus, der glaubt, dass Gott alles geschaffen hat, und es gibt die Evolutionstheorie, die eben glaubt, dass alles per Zufall entstanden ist und sich dann per zufällige Mutation weiterentwickelt hat zum Standpunkt jetzt. Und nur mal so einleiten will ich nur dazu sagen, dass bei der Evolutionstheorie oder bei der Urknalltheorie, das sind Theorien. Ne? Das wird manchmal irgendwie vernachlässigt und nicht dazu gesagt. Also ich war auf einer Website die wird betrieben von den Öffentlich-Rechtlichen. Und ist jetzt keine Kritik oder so. Da stand halt groß da, alles Zufall. Und es ging darum, dass die Evolutionstheorie, Urknall und so, war alles ein Zufall. Und es wird gar nicht mehr erwähnt, dass es nur eine Theorie ist. Das Schlimme war sogar, dass diese Seite hat noch eine Seite extra für Schulkinder, wo im Grunde dasselbe stand. Und das finde ich auch unwissenschaftlich, ja? Das ist nicht, weil wenn man eine Theorie hat, muss man die Argumente darlegen und dann schaut man eben, was die Beweislage so hergibt und dann kann man sich für die wahrscheinlichste Theorie entscheiden. Aber eben der Stand, bei dem wir heute sind, ne? Also was ja so von der Allgemeinheit angenommen wird, ist die Urknall. Übrigens, ich finde den Urknall eigentlich total cool, so. Also wenn ich es mir vorstellen würde, wie Gott alles erschaffen hat, so und bruch, also so kann ich es mir echt vorstellen, so, ne? Also einfach Schnips und alles war da. Aber ich will dazu nur sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass vielleicht schon in 10 Jahren, in 20 Jahren die Leute lachen über das, was wir heute gedacht haben, wie alles entstanden ist. Ja, da gibt es schon erste Hinweise, wie die Quantenphysik, ja, unheimlich spannendes Thema. Auch die Quantenverschränkung zum Beispiel, auch sehr spannend. Da wird beschrieben, wie eigentlich Gebet funktioniert. Aber anderes Thema. Oder Stringtheorie. Ja. Mathematisch sind über 10 Dimensionen notwendig. Ne? So. Einfach nur mal so, falls ihr euch sehr, sehr sicher wart, dass ihr wisst, wie es funktioniert hat, seid ihr sehr wahrscheinlich auf dem falschen Fuß. Okay. Niemanden abgeholt, alle bereit, dann schauen wir doch jetzt mal rein, was die Bibel sagt. Gehen wir doch jetzt mal direkt rein. 1. Vers der Bibel, ganz am Anfang. 1. Mose 1, 1 bis 2. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Okay, Kreationismus. Gott hat Himmel und Erde erschaffen. Kein Problem. Und die Erde war wüst und leer. und Finsternis lag auf der Tiefe, und da ist auch Tiefe Ozean gemeint, also Wassertiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Okay, Moment mal, und die Erde war? Die Erde war? Das heißt, die Erde ist schon. Moment mal, die Erde ist ja schon da. Da geht es ja gar nicht um die Entstehung der Erde. Weil da fehlt ja ein Riesenpunkt. Oder? Also, ja, gut, am Anfang steht da, da schuf Gott Himmel und Erde schon, aber wir fragen uns ja heute, wie sie denn entstanden? Wie? Ne, sind es jetzt, waren es jetzt 7 Tage? War es jetzt die Evolutionstheorie? Was war es denn? Ne? Also wie ist das Ganze entstanden? Und da steht jetzt, und die Erde war schon. Ne? Ich sehe schon erste Leute, die den Kopf schütteln. Sicherheitsvorkehrungen haben nichts gebracht. Also wenn wir das einfach mal sachlich uns anschauen, dann ist die Entstehung der Erde ja schon sehr weit vorangeschritten. Es gibt auch schon Wasser. Wasser, das ist sehr viel. Ne? Also ist das irgendwie nicht der Anfang? Das heißt, nach unserem heutigen Verständnis ist das nicht der Anfang. Und da müssen wir halt auch schon ansetzen. Denn wann ist denn für uns etwas existent? Nach unserer westlich-modernen wissenschaftlichen Einstellung existiert etwas? Ja, wenn wir es sehen, genau, weil dann ist es nämlich auch physikalisch existent. Also es muss irgendwie Materie haben. Ja, dann existiert es. Aber das ist unsere Ansicht, dass dann etwas existiert. Vielleicht haben die das ja damals anders gesehen, werden wir gleich am später nochmal drauf eingehen. Aber okay, was machen wir jetzt damit? Wir ignorieren es einfach mal und schauen weiter. Ja, weil wenn wir das jetzt eben, weil wie ist die Erde entstanden? Das ist eine wissenschaftliche Frage. Wenn wir das jetzt wissenschaftlich uns angucken, dann fehlt da was. So, ignorieren wir aber mal, lesen wir weiter. Und ich fasse das jetzt zusammen, um eben Zeit zu sparen. Aber im Grunde werden in der Bibel 7 Tage beschrieben. Tag 1 bis 3 und Tag 4 bis 6 adressieren genau das, was wir im ersten Halbsatz vom 2. Vers, kannst du gerade nochmal einblenden, lesen. Weil da steht ja, und die Erde war wüst und leer. Und wüst und leer, genau diese beiden Aspekte, darum geht es dann Tage 1 bis 3 und 4 bis 6. Bei Tag, also wüst heißt formlos, das heißt, da ist das Habitat an sich noch nicht geformt. Und Tage 1 bis 3 adressieren das eben, da wird der Himmel geschaffen, da die Wasser und das Land. So, und dann leer, im Tage 4 bis 6, dann werden eben diese Habitate gefüllt. Ja? Die Himmel, Wasser in derselben Reihenfolge, so wie so ein Origami, in derselben Reihenfolge wird dann auch das Ganze gefüllt mit Tieren, Pflanzen und dann am Ende wir. So, das sind Tage 4 bis 6 und dann ruht Gott am 7. Tag. Und wenn wir dann weiterlesen, weil dann hören ja auch viele auf, Iggy, aber wenn wir dann weiterlesen, im nächsten Kapitel, 1. Mose 2, 4 bis 7, da steht dann, dies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde. Okay, Moment mal, haben wir doch gerade gelesen. Ist das jetzt Version 2? Ja. So hat Gott sie geschaffen. Als Gott der Herr Erde und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gras und keinen Busch in der Steppe. Denn Gott hat es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der das Land bearbeiten konnte. Nur auf der Erde stieg Wasser auf und tränkte den Boden. Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Jetzt ist die Reihenfolge irgendwie anders. Oder? Fällt es euch auf? In der ersten im ersten Kapitel, in der ersten Version, Anführungszeichen, wird der Mensch als letztes erschaffen. Oder? Es wird Tag 1 bis 3, 4 bis 6, dann ganz am Ende wird der Mensch erschaffen. Und jetzt wird der Mensch als erstes erschaffen. Haben wir hier jetzt einen Widerspruch? Also wir haben jetzt offensichtlich ein Problem, oder? Das erkennen wir. Also wie können wir das jetzt miteinander vereinbaren? So. Und ich weiß nicht, eben, ob solche Sachen euch schon mal aufgefallen sind. Also man kann auch an solchen Momenten, kann man im Grunde 2 verschiedene Sachen machen. Man kann das einfach als, ja, fühlt sich irgendwie nicht cool an, aber ich lese einfach weiter und ignoriere es. Ne, kann man einfach so, habe ich es auch gemacht. Also ist gar nicht so richtig beschäftigt mich damit, sondern irgendwie, ja, oder mir ist vielleicht erstmal gar nicht aufgefallen, dass da ja eigentlich so ein bisschen ein Widerspruch da ist, vermeintlich Widerspruch. Aber grundsätzlich sind solche Momente immer super. Der Moment, den ihr vielleicht jetzt zum ersten Mal durchmacht, das ist toll, das ist super. Weil solche Fragen bedeuten, dass wir immer hundertprozentig was lernen. Nämlich entweder kriegen wir eine Antwort und wir lernen was Neues über Gott oder uns. Oder die zweite Variante, wir lernen Gott zu vertrauen, weil wir keine Antwort bekommen. Aber so oder so lernen wir was. Ja? Und grundsätzlich würde ich auch sagen, man muss vielleicht erstmal jetzt einen Schritt zurück machen. Okay? Wir sind jetzt erstmal so volle Kanne mit 100 km/h gegen die Wand gefahren. So seht ihr auch aus. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir erstmal einen Schritt zurückgehen und uns jetzt überlegen, was lesen wir hier eigentlich? Was lesen wir hier gerade? Wir lesen die Bibel. Was ist die Bibel? In der Bibel steht, dass die Bibel inspiriert wurde, dass alles, was in der Bibel steht, jedes einzelne Wort, wurde inspiriert durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, da saß ein Mensch, der wurde inspiriert durch den Heiligen Geist oder mehrere Menschen gleichzeitig und haben das aufgeschrieben. Das ist sowas wie ein Dialog. Der kann bewusst stattfinden oder auch unbewusst stattgefunden haben bei dem Mensch, der das aufgeschrieben hat. Also vielleicht wusste er jetzt gerade, das ist jetzt überhaupt nicht von mir oder er wusste nicht. Ist ja egal. Aber es war ein Dialog zwischen dem Heiligen Geist und dem Autor dieses Buches. Die Bibel ist ja wurde über mehrere tausend Jahre gemacht. Es ist ein Sammelsorium von verschiedenen Büchern, verschiedenen Autoren. Und ist trotzdem eins, das ist das Besondere daran. Und dieser verknüpfende Pfad ist eben der Heilige Geist. Und das ist eben, daher ist es eher ein Dialog. Ne? So, und für wen wurde jetzt der Text geschrieben? Für dich und für mich. Wir lesen das jetzt. Ja? Also der Text wurde für uns geschrieben. Wir lesen diesen Text und der Text spricht zu uns. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes lebendig ist. Also ist das ja auch ein Dialog, oder? Also das Wort spricht zu mir, bewirkt etwas, ja, und ich bin im Austausch mit diesem Wort. So, wenn das aber ein Dialog ist, dann gibt es bei einem Dialog, einer Konversation, ja, gibt es zwei Modi. Ich kann zuhören und ich kann reden. Ne? So, mit der Bibel reden ist komisch. Weil dann redest du einfach einem Buch gegenüber, das darf dann keiner sehen, das kommt dann sehr komisch, wenn du in ein Buch reinredest, sondern bei der Bibel hören wir meistens zu. Und jetzt kann man auch wiederum auf zwei Arten zuhören. Ich kann hören, was ich will, oder ich frage mich, was willst du mir jetzt sagen? Also wenn ich der bessere Gesprächspartner für jemanden bin, dann höre ich jemandem zu und konzentriere mich auf das, was die Person mir sagen will. Will herausfinden, was willst du mir jetzt gerade erzählen. Wenn ich ein schlechter Gesprächspartner bin, dann höre ich nur, was ich hören will. So, was haben wir jetzt eben gerade gemacht? Welchen Modi hatten wir gerade? Wir sind zu 1. Genesis gegangen, 1. Mose. Ja, danke. Sind zu 1. Mose gegangen und haben gesagt, erzähl mir, wie ist die Erde entstanden? Wir hatten eine Frage und sind mit der Frage dahin gegangen. Wie ist die Erde entstanden? Wir haben uns nicht hingesetzt und haben uns gefragt, worum geht es eigentlich in 1. Genesis? Was will mir Gott eigentlich sagen mit 1. Genesis? Was will mir die Bibel sagen mit 1. Genesis? Das haben wir uns gar nicht gefragt. Sondern wir waren schon voreingenommen und haben nur gehört, was wir hören wollten. Und das Schlimme daran ist, nicht nur das, sondern wir haben auch eine hochwissenschaftliche Frage an einen nicht wissenschaftlichen Text gestellt, als Nichtwissenschaftler. Ja? Also wir hatten für diese Fragestellung, wie ist die Erde entstanden, hatten wir das falsche Quellmaterial. Wir sind keine Wissenschaftler und wir haben die falsche Frage gestellt. Also falsche Frage, falsches Material, falsches Personal. Und jetzt fragen wir uns, wieso das schief geht und da so viele Fragezeichen sind. Warum da Missverständnisse sind oder irgendwelche Widersprüche sind. Ne? Und das ist eben, ihr merkt, in welche Richtung es so ein bisschen geht. Aber bevor wir da voll einsteigen, kann man sich auch fragen, warum sind wir eigentlich so interessiert daran, wie die Erde entstanden ist? Also ich finde es auch, also ich persönlich finde es super interessant. Das war eine, als ich mich frisch bekehrt habe, habe ich mich, glaube ich, nur damit beschäftigt, weil ich generell Wissenschaft mich fasziniert und ich Wissenschaft toll finde. Aber die Frage ist, wieso interessiert uns denn eigentlich als Nicht-Wissenschaftler, wieso interessiert uns diese wissenschaftliche Frage so sehr? Na, also andere Themen interessieren uns ja nicht so sehr. Warum sind wir eigentlich so fasziniert davon, wie die Erde entstanden ist? Ne? Also meine Frau ist Geologin, Wissenschaftlerin, die sich da mit der Entstehung der Erde auseinandersetzen, und ich glaube, sie ist nicht so interessiert daran wie ich. Ja? Und die Frage ist ja, warum interessiert es uns so? Und ich glaube, das liegt daran, dass wenn wir herausfinden, wie die Erde entstanden ist, dann wissen wir, woher wir kommen. Und wenn wir wissen, woher wir kommen, dann wissen wir, wer wir sind. Also eigentlich ist die Frage nicht, wie ist die Erde entstanden, sondern warum. Warum überhaupt ist die Erde entstanden? Und wer bin ich? Das ist die richtige Frage. Und ich glaube, dass in 1. Mose geht es genau um diese Frage. Wenn wir uns hinsetzen und zuhören, dann glaube ich, dass 1. Mose eben die Frage beantwortet, warum ist die Erde entstanden? Nicht wie. Und das ist die eigentliche Frage, wird damit beantwortet, woher komme ich und wer bin ich? Das bedeutet, 1. Genesis, 1. Mose, gibt uns die Antwort, nach der wir uns gesehnt haben, auf die Frage, die keiner gestellt hat. Ja? 1. Mose gibt uns die Antwort, nach der wir uns gesehnt haben, auf die Frage, die keiner gestellt hat. Nämlich, warum bin ich eigentlich hier? Warum das alles? Und es ist ja auch viel interessanter, warum als wie, wenn man mal drüber nachdenkt. Weil stellt euch eine super komplexe Maschine vor, ja? Und ich weiß genau, wie die funktioniert. Ja, weißt du, über Jahrzehnte haben wir diese Maschine studiert. Wir kennen jedes Zahnrädchen und kennen jeden Druck von jeder pneumatischen Leitung. Wir wissen alles darüber. Aber wissen nicht, wozu die Maschine eigentlich da ist. Was bringt es uns? Ne? Deswegen ist das doch die viel interessantere Frage. Und ich glaube, daher kommen all die Missverständnisse, die es zwischen uns Christen, zwischen aber auch Nicht-Christen und der Bibel eben gibt. Weil wir alle die falsche Frage gestellt haben. Nämlich, wie ist die Erde entstanden? Und ich glaube nicht, dass es darum geht, wie die Erde entstanden ist, sondern warum die Erde entstanden ist und wieso wir hier sind. Und wenn man aus dem Blickwinkel das Ganze nochmal liest, dann tun einem, gibt's, ja, kommen viel größere Erkenntnisse, die man vorher total, komplett übersehen hat. Ich weiß nicht, kennt ihr solche Filme, die am Ende irgendwie so einen Mind-Twist haben? Also am Ende merkt man, dass alles doch nicht so ist, wie es eigentlich zu schien. Keine Ahnung, gibt so Filme, da ist der Protagonist stellt sich dann raus, er ist selbst in der Irrenanstalt und alles war nur... Und wenn man dann so einen Film nochmal guckt von vorne, da merkt man das von Anfang an, dass er ja eigentlich einer der Insassen war und nicht... meine persönliche Erfahrung war einfach, dass ich dadurch dann war es, als hätte das Buch eine neue Kraft entfaltet. Aus der viel mehr gezogen werden kann, als wie, ob es jetzt 7 Tage waren oder nicht. Und das Ding ist, die Bibel war mit ihrer Entstehungsgeschichte schon immer konträr. War schon immer entgegen all dem, was gerade aktuell war. Ne? Als sie sozusagen veröffentlicht wurde, waren die Israeliten umgeben von Babyloniern, Ägyptern und Kanaitern und die haben alle sehr ähnliche, so wie heute, alle glauben so ein bisschen an den Urknall, hatten die auch alle sehr ähnliche Entstehungsgeschichten. Und die haben zum Beispiel auch daran geglaubt, dass alles eine einzelne Gottheit ist. Die Sonne, der Wind und der Mond, das sind alles einzelne Gottheiten. Und die Erde ist entstanden, indem diese Gottheiten miteinander gekämpft haben. Und dann wird auch sehr detailliert beschrieben, wie der eine Gott dem anderen... Kinder hier? Nee, ja, doch, sind Kinder. Ja. Also es geht sehr ins Detail. Ja. Es wäre jetzt so wahrscheinlich erst ab 16 freigegeben. Und dann gewinnt der eine und der andere und der eine Gott ist aus dem Ei geschlüpft und der andere kommt hier daher und so. Wird sehr detailliert beschrieben, wie das alles so zustande gekommen ist. Und dann kommt die Bibel. Und da steht einfach nur, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er spricht einfach nur. Kein Krieg, kein Konflikt, niemand, der ihm irgendwie das Wasser reichen kann, sondern er spricht einfach nur. Und das lernen wir eben, und deswegen finde ich es so toll, wenn wir uns aus der Brille, wenn wir uns das eben anschauen, ist, da lernen wir was über Gott. Wenn wir uns erste Genesis nochmal über Gott angucken. So groß ist er, wie wir gesungen haben. Er muss mit niemandem über die Macht oder über die Autorität kämpfen. Er hat sie einfach und er spricht einfach. So viel Macht hat er, dass er alles einfach nur in Existenz gesprochen hat. Und das Krasse ist auch, wenn wir uns das dann anschauen, was macht er mit all dieser Macht und all dieser Kraft? Er macht uns ein Zuhause. Er schafft uns einen Planeten. Alles, was er macht, jeder einzelne Tag, von Tag 1 bis 7, alles ist für uns. Alles ist für uns. Und da gehen wir auch zurück auf den meintlichen Konflikt zwischen der ersten und der zweiten Variante. In der ersten Variante war es ja so, dass der Mensch am Ende erschaffen wurde. Ja? Und in der zweiten wurde er als erstes erschaffen. Aber was ist der Punkt von dem Ganzen? Der Mensch ist das Wichtigste von allem. Das ist kein Widerspruch, das ergänzt sich. Das zeigt es nur, das sagt denselben Punkt auf zwei verschiedene Arten. Er hat zuerst die Erde erschaffen, den Himmel, das Wasser, hat das Land erscheinen lassen, die Sträucher, die Vögel, die Fische. Und dann am Ende setzt er uns rein. Und siehe, es war sehr gut. Und im zweiten Kapitel hat er den Menschen und hat den Garten, hat Eden, pflanzt einen Garten und in der Mitte vom Garten pflanzt er den Menschen. Und das ist auch übrigens auch, wie der Tempel aufgebaut ist. Drei Zonen, Eden, der Garten und die Mitte des Gartens, das Allerheiligste. Er setzt uns praktisch ins Allerheiligste. Das lernen wir daraus. Deswegen, das ergänzt sich wunderbar. Und das macht Gott mit seiner Autorität. Er benutzt sie für uns. Und das Krasse ist dabei auch noch, er benutzt sie nicht nur für uns, er teilt sie auch mit uns. Er schafft die Erde und was sagt er dann? Nehmt sie in Besitz. Regiert ihr. Pflegt und schützt den Garten. Das heißt, er teilt sogar die Autorität mit uns. Das ist mein Gott. Das ist unser Gott. So ist er. Kein Gott des Krieges, kein Konflikt. Er hat die absolute Autorität, die absolute Vollmacht und liebt uns so sehr und schätzt uns als das Allerwichtigste. Deswegen, so lernen wir eben viele Sachen in der Entstehung der Erde, wie Gott ist. Und je mehr ich die Bibel lese, desto mehr habe ich das Gefühl, dass das ist wie so ein Bilderbuch von einem Urlaub oder so. Und der Titel ist, den Gott vorne drauf steht, ist du und ich. Fast alles geht um Gott oder um wie wir sind. Wir sind das Wertvollste, was er erschaffen hat. Das sagt er. So sieht er uns. Das Beste, was er gemacht hat. Und dann ist auch, ich will nicht alles jetzt, das ist keine jetzt zusammenfassende Analyse von dem, das geht doch überhaupt nicht, aber einfach nur so ein paar Punkte. Und wie gesagt, das Beste wäre, wenn ihr selbst euch das nochmal, wenn ihr selbst euch nochmal anschaut, ne, und selbst nochmal durchgeht alles mit dieser Fragestellung, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Oder falls ihr schon gemacht habt, einfach nochmal neu das auffrischen lassen. Aber so ein Punkt, den ich auch so einzigartig finde, ist, dass Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Wenn wir Gott fragen, wenn wir jetzt in 1. Genesis reingehen und sagen, Gott, wer bin ich? Dann erfahren wir, dass Gott uns sagt, du siehst aus wie ich. Ich habe dich wie mich gemacht. Du siehst aus wie Gott, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Wir haben die Fähigkeit zu erschaffen, zu machen, zu kreieren, zu multiplizieren. Er hat uns gemacht wie ihn. Natürlich nicht gleichrangig, wenn es nicht theologisch werden, aber ne, er hat uns nach seinem Abbild geschaffen. Das lesen wir auch in 1. Mose 1, Vers 27. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. So. Und da ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Der geht manchmal ein bisschen verloren und seht ihr schon, es ist farbig markiert, ne? Oder? Ja. Sehr gut. Hat funktioniert. Ich wusste nämlich nicht, ob das Programm das auch farbig machen kann. Aber kann's. Ich will noch einen weiteren Punkt aufgreifen. Und zwar auch, wie die Frau ihre Rolle sieht. Als Mann. Sehr geschickt. Aber ich habe so manchmal auch in so einem Gespräch, habe ich immer das Gefühl, dass wenn man als Frau in einem christlichen Umfeld aufwächst, dass man so diese Rolle annimmt, ich bin als zweite Person gekommen und die Frau wurde für den Mann geschaffen, um Adam zu dienen und der Mann steht über der Frau. Wenn wir uns den Text jetzt hier anschauen, und der Satz hört sich ja so ein bisschen hakelig an, oder? Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ja, und er ist bewusst so hakelig gemacht, weil ihr seht es schon an dem Farbigen, ja, wenn wir uns das anschauen. Bild Gottes steht an derselben Stelle von der Syntax her wie Mann und Frau. Das soll uns sagen, dass Bild Gottes gleichgesetzt ist mit Mann und Frau. Und auch ihn, damit ne, meint er nicht ihn den Menschen, also ihn den Mann, sorry, er meint nämlich den Menschen, nicht den Mann. Und darum ist es auch an derselben Stelle wie sie. Und was sagt uns das? Dass Mann und Frau absolut gleichwertig sind. Gott hat Mann und Frau absolut gleichwertig geschaffen. So hat er sich's gedacht. Das war die Entstehung. Das war sein Wille, das war sein Wunsch von Anfang an, dass Mann und Frau absolut gleich sind. Beide sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Ich weiß, es gibt Bibelstellen, ne, die dann auch davon sprechen, dass der Mann der Leiter ist. Aber wisst ihr, was Petrus gesagt hat? Dass der Mann der Frau dienen soll, wie Jesus der Gemeinde gedient hat. Und was hat Jesus für seine Gemeinde gemacht? Für seine Braut? Sein Leben gegeben. Also sollen wir Männer nicht Diktatoren über Frauen sein, sondern alles für sie opfern, was wir haben. Weil wir beide gleich sind. Ich hätte mal vor 100 Jahren predigen sollen. Ja, so sind wir und so ist Gott. Darum sind wir da. Gott erschafft das alles. Er schafft die Erde. Das ganze Universum, die Sterne, all die Galaxien. Und warum das alles? Damit wir mit ihm spazieren gehen. Im Eden, Garten Eden, ist er einfach nur mit Adam und Eva spazieren gegangen. Er will einfach nur Zeit mit dir verbringen. Das zeigt doch auch schon so viel über Gott. Da lernen wir auch schon so viel über ihn. Und ich will das Lobpreisteam schon nach vorne bitten. Also das war jetzt einfach nur so ein Sammelsurium von Sachen, ne, die aus dieser neuen Brille herauskommen. Und der Hauptpunkt ist eben heute, es geht nicht um wie, sondern warum die Erde erschaffen wurde. Für wen die Erde erschaffen wurde. Und es gibt so viel, ich habe ja schon vorhin die String-Theorie erwähnt, ich finde das interessant, ja. Also wie gesagt, die besagt das mathematisch. Ich weiß nicht, ob du schon mal gedacht hättest, du spielst irgendwann mal Gitarre zu jemandem, der was über die String-Theorie erzählt, aber egal. Also das mathematisch muss es 10 Dimensionen geben, ja. All die Dimensionen und Galaxien und wir lernen so viel über das Universum und so viele verschiedene Spezien und Pilzarten und Insekten und Vögel und Fische und all das in seiner Komplexität, alle physikalischen Gesetze, Bakterien, Quanten, all das. Und dann lesen wir in Epheser 1, 4 bis 6, schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen. Bevor er an irgendwas gedacht hat, von all dem, hat er zuerst dich gesehen. Weil du ihm das Allerwichtigste bist, von allem, was er jemals erschaffen hat. Er hat dich zuerst gesehen. Und in ihm hat er uns, oder und als Menschen, die zu Christus gehören, und in ihm, in Christus, hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Warum? Darum. Warum ist die Erde erschaffen worden? Warum sind wir da? Weil wir bestimmt sind, seine Söhne und Töchter zu sein.
Halleluja.
Dann lesen wir weiter. Und das war sein Wille. Und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit, der Lobpreis der Gnade erklingt, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Von Anfang an hat er alles bestimmt. Von Anfang an hat er alles zu Christus hin bestimmt, dass wir durch Christus ihm gehören. Warum sind wir hier? Darum sind wir hier. Warum ist die Erde entstanden? Damit wir zu Christus finden. Das ist der Grund der Existenz der Menschheit. Der eine Grund. Das ist der eine Grund, damit wir ihm zur Herrlichkeit, so wie wir es heute auch gemacht haben, damit wir ihm singen. Ich meine, was für ein Gott. Er schafft das alles. Und er will nicht unser Blut oder unser Geld oder sonst was, dass wir ihm singen. So groß ist unser Herr. Komm, lass uns beten. Ach, Vater, danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass wir mit all unseren Fragen zu dir kommen können, Herr. Und dass wir die ganz ehrlich vor dich hinlegen können. So wie sie sind, Vater. Wir brauchen mit keiner Frage Angst haben, dass du uns irgendwie eine auf die 12 gibst. Sondern du verstehst jede Frage und du setzt dich gerne mit uns hin und gehst mit uns spazieren. Und zeigst uns, was dein Wille ist. Und Vater, so bete ich auch, dass du jedem Einzelnen, der jetzt meine Stimme hört, offenbarst, was dein Wille für sein Leben ist. Dass wir wirklich erfahren, warum. Nämlich für dich, Jesus. Danke, dass du alles, jeder einzelne Strauch, alles, was du erschaffen hast, alles unter dem Himmel und darüber, jeder einzelne Stern wurde erschaffen für dich, zu deiner Herrlichkeit, Jesus. Und ich bete so, dass wir in diesen Lobpreis mit einklingen. So wie Ivona vorhin gesagt hat, der Lobpreis läuft schon längst. Die ganze Schöpfung betet schon an. Die ganze Schöpfung preist schon, Herr. Und unsere Herzen sollen sich einklinken in diesen Lobpreis. Denn dazu hast du uns erschaffen. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, dass du alles gesehen hast, von Anfang an. Du hast alles von Anfang an, jeden einzelnen Namen kennst du. Du kennst jeden einzelnen beim Namen. Du kennst jedes einzelne Haar. Bevor du irgendwas erschaffen hast, hast du alles schon gekannt und gesehen. Und du hast deinen Atem, in jedem Einzelnen, der hier ist, hast du deinen Atem eingehaucht, den Atem des Lebens. Und das nicht durch Zufall, sondern weil du jeden Einzelnen liebst und mit jedem Einzelnen spazieren gehen willst. Herr, wir ergeben uns einfach dieser Liebe. Wir geben einfach uns hin, Vater, und wollen uns dir hingeben und in dieser Liebe versinken, die größer ist als alles, Vater, als alles, was uns irgendwie entgegenstehen kann. Ja, wir danken dir, Herr, für die Genialität, die in der Schöpfung steckt, für die Genialität, die in uns steckt. Vater, und wir freuen uns darauf, das immer mehr Stück für Stück zu entdecken, was du alles in uns hineingelegt hast und was für ein großer Gott du bist. Dass wir dich kennenlernen dürfen, immer mehr, bis in alle Ewigkeit, Herr. Und selbst die Ewigkeit reicht nicht aus, um deine Größe jemals zu erfassen, Herr. Ja, wir preisen dich, Jesus. Wir lieben dich, Vater. Wir erheben deinen Namen. Wir erheben deinen Namen, der über alle Schöpfung steht. Über jeder Galaxie steht der Name Jesus. Weil das ist der Inhaber. Dem gehört das. Jedem Einzelnen. Ja, ich danke dir, Vater. Danke für deine Gegenwart, Herr. Danke, dass du gesprochen hast. Danke, dass es auf guten Boden fällt. Und danke, dass es Früchte trägt, Herr. Im Jesu Namen. Amen.